Genau heute vor einem Jahr ist das Urteil ergangen im sogenannten Vinzenz-Prozess. Das ist ein guter Grund, wieder mal mit dem Beat Stocker Köpfe zusammenstrecken. Grüezi, Herr Stocker.
Grüezi, Herr Bonny.
Hat sich Ihr Bild vom Urteil in diesem Jahr gewandelt?
Ja, es hat sich gewandelt in dem Sinn, dass vor einem Jahr, das war ein absoluter Hammer, das war nur eine kurze mündliche Urteilseröffnung, ich glaube, eine halbe Stunde oder 40 Minuten, schuldig, 4 Jahre Gefängnis. Und das ist nach dem Hammer, haben wir eigentlich dann ja lang gewartet auf Begründung. Und mittlerweile haben wir die 1200 Seiten gelesen und jetzt verstehe ich sehr gut, wie das Bezirksgericht draufgekommen ist. Und gesehen auch, wo wir, sehen eigentlich eins, wie stark das Narrativ in der Luft hängt, wo seit die Staatsanwaltschaft daran geschafft hat, eigentlich der ganze Causa den Swing gibt.
Wenn wir jetzt mal kurz weggehen vom Urteil an sich und die letzten 12 Monate anschauen, ist eigentlich verrückt, das sind schon 12 Monate. Finden Sie nicht auch Wahnsinn, wie die Zeit rast?
Es sind extreme Zeiträume, oder? Also ein Jahr vorbei, in wacher Erinnerung, wie das war, gefühlsmässig auch vor einem Jahr. Und jetzt ist ein Jahr durch. Das sind grosszügige Zeiträume, die wir hier haben. Gesamthaft sind wir jetzt im 6. Jahr des Verfahrens.
Jetzt, wenn wir aber nur die letzten 12 Monate anschauen, was sind so die 3 wichtigsten Momente, die Sie in dieser Zeit erlebt haben, bezogen aufs Verfahren?
Also eben der erste Moment ist das Urteil selber, respektive die paar Stunden nachher. Oder? Also wie geklopft da Richtung Bern gegangen und mit meiner Frau zusammen das versucht zu verstehen, was jetzt da passiert ist. Und nachher, das Zweite ist, in Bezug auf das Verfahren, ist, was kommen für Reaktionen, oder? In der Zwischenzeit ist man auch in Bern und in Thun angesprochen worden, nach diesem Medienauftritt. Wie reagiert die Leute im Umfeld drauf, die Familien und so. Und dann nachher durchschnaufen und sich wieder auskennen und schauen, wie solid ist eigentlich die Argumentation und wie nicht. Und da haben wir uns sehr damit auseinandergesetzt. Und heute sitze ich eigentlich da und es geht mir gut.
Und haben die 3 Momente wie etwas Gemeinsames?
Ja, sie haben sehr etwas Gemeinsames. Oder es ist immer das gleiche Thema. Oder seit 5,5 Jahren ist das Thema von dem Strafprozess ist immer die Vorwürfe, dass ich eine Straftat begangen habe. Das ist einfach der gemeinsame Nenner jeder Dimension. Damit bin ich jetzt gezwungen, mich auseinanderzusetzen, obwohl ich auch in der sogenannten Urteilsbegründung lese, dass man nur mit sehr viel Fantasie drauf kommt, das passiert ist strafrechtlich, was offenbar mir vorgeworfen wird.
Aber das vergangene Jahr ist ja ein Konfrontieren nicht nur mit den Vorwürfen, sondern jetzt mit dem erstinstanzlichen Urteil. Also das ist ja wahrscheinlich schon nochmal eine andere Dimension, wenn man dann erstinstanzlich gesagt bekommt, mol, du hast dich strafbar gemacht in unseren Augen. Mal, du musst dafür 4 Jahre ins Gefängnis.
Absolut, absolut. Also das, in dem Moment, wo einem das gesagt wird, wo man dort quasi in der ersten Reihe sitzt und Sebastian Eppli auf die Lippen schaut, während er das sagt, hat man wirklich das Gefühl, man würde am liebsten den Fernsehkanal umstellen und sagen, den Krimi finde ich nicht gut. Oder? Und bis man dann dort zu merken, dass man von einem selber redet, das braucht ein bisschen Abstraktion. Zuerst meint man, man schaut in den Film und dann merkt man, dass es real ist. Und das zu verdauen, ist nicht ohne.
Und jetzt so im Nachblick, gibt es auch etwas, wo man Positives rausziehen kann?
Also ich bin ja vom Naturell her bin ich recht optimistisch unterwegs und versuche auch, zu sehen, was Störungen im Leben eigentlich für positive Seiten haben, haben wir ja schon darüber geredet. Und das ist es, also dass das Leben immer noch gut ist daneben, oder? Trotz dieser Störungen ist eine ganz wichtige Erfahrung, oder? Wo ich nach dem Jahr kann sagen, nein, es ist trotz all dem ist es ein gutes Jahr gewesen.
Gibt es dann beispielsweise Begegnungen oder Ideen, die sich vielleicht genau aus dem aus entwickelt haben, die es jetzt auch wert sind, weiterzuverfolgen?
Ja, also nur im privaten Umfeld. Oder? Es gibt Leute, am Tag darauf waren meine Frau und ich in einem Hofladen und da kommt joggend ein alter Freund vorbei und klopft mir auf die Schulter und findet zwei, drei gute Worte und daraus hat sich eine ganz intensive Begegnung gegeben. Also im privaten Umfeld ist man dann schon sehr, sehr alert, um die richtigen Stimmungen und die richtigen Leute um sich herum.
Aus dem privaten Umfeld heraus gesehen, hat sich nicht irgendwelche Ideen entwickelt?
Nein, also es hat sich viel entwickelt, wo ich dran bin, aber jetzt also da zum Berichten, ist im Gegenteil, man merkt, dass man doch recht dünnhütig ist nach 5,5 Jahren. Mhm. Oder es gibt so administrative Kollateralschäden, so ein Strafverfahren. Oder auf einmal haben alle Behörden von der Schweiz das Gefühl, sie hätten noch eine offene Rechnung mit dem Stocker. Und da ist man unglaublich dünnhütig. Mhm. Oder? Es verträgt so nichts drauf auf. Und abgesehen davon, dass man recht Zeit muss investieren muss, die kleinen Baustellen daneben in den Griff zu bekommen.
Mhm. Aber Sie finden Ihnen es gut gelungen, quasi den Druck auf dem Kessel vom Privatleben weitgehend fernzuhalten?
Also gut gelungen ist zu viel gesagt. Ich glaube, also wirklich blöd gesagt, we're still alive. Oder wir leben noch, wir leben gefühlt gut, aber wir leben auch sehr zurückgezogen. Also das heisst, ich weiß nicht, ob wir so zurückgezogen würden leben, wenn es das Verfahren nicht gäbe. Aber es fühlt sich gut an und das ist nicht selbstverständlich. Oder? Aus dieser Sicht, ich hab das Gefühl, dass es eine wertvolle Erfahrung ist, wenn sie auch blödsinnig ist von der Form her. Aber es ist eine Art von Störung, und ich glaube, unter dem Strich wächst man dran. Mhm. Oder wachsen wir dran, meine Frau und ich.
Es kann ja auch im Leben eine andere Intensität geben. Mhm. Ich meine, im positiven Sinn, dass man dann auf einmal wieder Sachen wertschätzt, wo man vorher vielleicht einfach drüber gegangen wäre.
Das ist extrem so. Also und zwar kleine Sachen, ganz, ganz hier und jetzt Sachen, haben eine extreme Bedeutung bekommen. Man ist einfach wohl in einem Moment und geniesst ihn dann, weil man nicht weiss, ob man im nächsten Moment auch wieder so wohl ist. Oder? Und die Aufmerksamkeit auf den Alltag, die ist eindeutig gestiegen. Oder? Und es hat auch eine Form von Demut, die damit verbunden ist. Oder? Es muss nicht, ein guter Moment ist nicht verbunden mit einer Reise an die Sonne, sondern das ist irgendwo im Alltag haben Hunderte von guten Momenten Platz.
Ja, und sich Zeit für sich zu nehmen. Mhm. Also ich empfinde sie als sehr reflektiv.
Reflektiv würde heissen.
Also sie analysieren ihr Leben. Sie denken über das Leben nach.
Ja gut, wenn sie mich fragen, dann versuche ich darüber nachzudenken. Das ist so. Also das mache ich sonst natürlich nicht im gleichen Maß.
Führen Sie Tagebuch?
Nein, nicht mehr. Also das habe ich früher nicht gemacht und das ist ja auch dann Teil des Verfahrens geworden.
Also früher heisst?
Ja, bis ins 18, bis das losgegangen ist, habe ich eine Art Tagebuch geführt, das unregelmäßig. Ich bin mit mir selber in Dialog getreten und habe Notizen gemacht. Und die sind dann auseinandergenommen worden in diesem Verfahren. Und irgendwie habe ich jetzt keine Lust mehr auf Tagebuch führen. Aber ich habe einen inneren Dialog, habe ich absolut.
Aber wenn Sie wichtige Entscheidungen fällen, können Sie sich dann Gründe notieren, warum Sie die Entscheidung so fällen, wie Sie sie fällen?
Nein, das mache ich nicht.
Und früher noch?
Früher habe ich mehr so, als ich meine Frau kennengelernt habe, 2003, und wir das erste Mal eben wie nach Neujahr in die Ferien sind auf Malediven, habe ich vor dem Neujahr so ein Mindmap gemacht, was mich im nächsten Jahr, oder was ich das Gefühl habe, dass im nächsten Jahr wichtig ist und was ich möchte abladen. Und das sehe noch meine Frau, die mich sieht an dem Mindmap und sagt, was machst du? Und dann sage ich eben, über das Leben reflektieren. Und sie hat mir dann andere Wege gezeigt, wie man auch darüber nachdenken kann, ohne Notizen zu machen.
Also ich habe Sie ja vorher gefragt, die letzten 12 Monate, und ob sich Ihr Bild vom Urteil gewandelt hat. Ich meine, das Problem ist ja, dass das so schleichend passiert. Und wenn man mal etwas erkannt hat, kann man sich ja fast nicht mehr vorstellen, wie es vorher war. Mhm. Es ist schwierig, hinter das Wissen zurückzugehen und dann auch wirklich zu wissen, wie habe ich mich da mal gefühlt und warum habe ich das so gesehen, wie ich es gesehen habe.
Das ist sehr schwierig, aber das ist für uns alle schwierig, oder? Im Prinzip auf zurückgehen im Moment, oder? Das Leben im Rückspiegel ist so auffällig logisch, oder? Eins greift ins andere.
Und das ist ein Negativ, das wir uns im Nachhinein einfach erzählen.
Furchtbar falsch, aber das macht übrigens auch eine Verschwörungstheorie, macht das auch ganz geschickt, oder?
Sie nimmt ja, das macht vor allem auch ein Urteil.
Ein Urteil macht das aber nicht wahnsinnig geschickt, aber das Urteil, ja nein, aber das Urteil tut das so, also in einem Urteil ist man ja dann, also absolut ein genialer Denker, oder? Also es ist, wenn man das mal würde in die Zeit zurückversetzen, dann ist es ein Ding der Unmöglichkeit. Oder? Aber das ist typisch für Verschwörungstheorie. Am Schluss gibt es irgendwie so eine kleine Elite, die genial das Zeug im Hintergrund die Fäden zieht. Oder? Und,
aber wenn wir jetzt beim Urteil sind, also bei den Sachen, die Ihnen vorgeworfen werden, stellen Sie sich dann heute die Frage, aufgrund welcher Annahmen und Überzeugung Sie damals die und die Entscheidung gefällt haben?
Nein, das Urteil fordert mich zu einem auf, oder? Das habe ich aber schon an der Hauptverhandlung gesagt, das fordert mich zur Reflexion auf mit der Offenlegung oder von diesen berühmten Beteiligungen in diesen vier Fällen. Und die Diskussion, die habe ich mit mir selber geführt. Darüber aus ist es so eine abstrakte Konstruktion. Es wird mir ja nicht vorgeworfen, ich hätte jemanden beschissen oder ich hätte irgendjemandem Schaden zugeführt, sondern es ist so eine abstrakte Geschichte, dass ich eine Herausgabepflicht aus zwei verschiedenen Gründen habe. De jure im Fall Comtrain und wenn ich offensichtlich bestochen worden bin. Also die Herausgabepflicht von diesen erzielten Gewinnen, die ist der zentrale Gegenstand von dem Urteil und von dieser Urteilsbegründung. Und da kommen sie nicht in den Moment, dass sie sagen, ich doppel, warum habe ich an dem Dienstag so entschieden. Da kommen sie gar nicht, weil sie verstehen heute noch nicht, wieso, dass bis auf das, dass ich meine Kollegen im Verwaltungsrat durchaus hätte informieren sollen, dass sie verstehen, sie kommen nicht an den Punkt, an dem Urteil, wo sie sagen, leck mir, dort hätte ich nicht ein Messer ziehen sollen. Oder es gibt den Moment of Truth, da gibt es genauso wenig, wie es eine saubere Beschreibung von diesen angeblichen Taten gibt. Das sind ja immer Unterlassungssünden, wo mir da vorgestellt werden. Und das ist zu abstrakt, um an einen Moment anzukommen, wo man sagt, heute sehe ich es anders, als ich es damals gesehen habe.
Mhm. Ja, das ist spannend zu hören. Aber gleichzeitig denke ich, dass bei Ihnen, also nicht das Nachdenken im Sinn über die Szenarien, was hätte ich anders machen können in diesen Situationen, sondern aber bei Ihnen besteht durchaus ein Nachdenken über das Verfahren an sich, über die Einlassung im Verfahren, über das Verhalten, den Umgang im Nachgang von diesen möglichen strafrechtlich relevanten Sachverhalten.
Das ist richtig. Also das haben wir ja in den letzten Podcasts einen Teil davon besprochen, dass ich, wie ich mich verhalten habe innerhalb von diesen 5,5 Jahren Strafverfahren, da sage ich heute einfach, meine Bereitschaft zur Kooperation, die ist heute bei null. Und damals war sie ja als Reflex viel zu hoch.
Und auch überhaupt einmal zu verstehen, was da mit einem passiert als beschuldigte Person. Also was für ein Walzer da über einem herrollt, wo du eigentlich gar keine Chance hast, zu stoppen.
Das ist so und man erkennt erst unterwegs, dass es so weitergeht, oder? Also, dass man durchaus, während die Welt sich zigfach verändert und ganz neue Themen in den Alltag beherrscht, ist das Strafverfahren, also die Gewalt, die Macht, die da drin ist, kann in einem gemächlichen Tempo kann die sich einfach jahrelang beschäftigen. Das hätte ich nie können vorstellen so, oder? Und eben zumal auch der ursprüngliche Vorwurf ja nicht aufrechterhalten geblieben ist, sondern dann abgelöst wurde durch eben das abstrakte Konstrukt, das ich vorher gesagt habe. Das ist schon ein Erlebnis, wo man sich gar nicht vorstellen kann am Anfang.
Ja, und im Moment, wo das passiert, versteht man es ja wahrscheinlich auch gar nicht. Das ist ja etwas, wo man jetzt im Nachhinein vielleicht auch dank dem Podcast versuchen zu rekonstruieren und zu verstehen. Das ist also, wie sind sie überhaupt da angekommen? Ja.
Das ist enorm wichtig. Und eben, also man muss schon sagen, dass sehr viel Reflexion zum Prozess und der Erlebnis passiert da mit Ihnen im Podcast. Und das ist ja auch meine, Motivation zum Dasitzen, oder dass ich sage, das muss ein künftiger Stocker oder eben wer in dem System sich engagiert und seine Berufung sieht, da muss man schon auch drüber nachdenken, egal auf welcher Seite man ist von dem Ganzen.
Ja, und ich glaube, die Botschaft muss sein, man darf auf keinen Fall naiv sein.
Ja, keinen Fall naiv sein, das ist ja... Aber es hat schon eine komische Energie in so einer Strafe. Also ich kann jetzt nicht das beschreiben oder von dem erzählen, wo ich dabei bin, wenn ich schon keine kenne. Das, wenn man jetzt zum Beispiel in dem Urteil, wenn ich ihn liest, da gibt es so einen Abschnitt auf den 1200 Seiten, Grundsätze der Beweiswürdigung. Da wird auf 2-3 Seiten erklärt, dass das Gericht eigentlich, dass eine sehr hohe Latte vor einem Gericht oder vor einem Richter liegt, um wirklich zu verurteilen. Und da wird das auf 3-4 Seiten wird das detailliert beschrieben und dass der Richter ja nicht soll, Fall, solange er andere Erklärungen findet für das gleiche Resultat, so ist er eigentlich aufgefordert, die anderen Erklärungen genauso ernst oder wenn nicht ernster zu nehmen als die, die ihm von der Staatsanwaltschaft präsentiert werden. Ja, leck mir, wenn ich dann die anderen 1995 Seiten lese, da habe ich das Gefühl überhaupt nicht, dass man es so in einem Ermessensspielraum immer der schwärzeste Ecke sucht und findet und argumentiert. Das ist schon neu. Ich habe das einmal mit jemandem diskutiert. Ich habe das noch nie erlebt in meinem Leben, dass immer der Worst Case eintritt. Oder? Wenn ich es dann lese als Begründung, dann verstehe ich, was gemeint ist. Aber das ist ja überhaupt nicht zwingend.
Also das, was Sie ansprechen, nennen wir Textbaustein. Mhm. Das ist einfach irgendetwas, Leerfloskeln, um das Urteil aufzublähen. Und was es oftmals verschwinden dann die eigentlichen Gedanken und Gründe hinter so Textbausteinen. Also da hast du unter Umständen irgendein ellendiges Urteil. Ich weiss, ich habe jetzt 1200 Zeitungen nicht wirklich gelesen. Aber da wird dir mal erzählt, was in der Akte steht, das weisst. Dann hast du ganz viele Textbausteine und so das eigentliche Denken, was dir wirklich gesagt wird. Darum wirst du verurteilt, genau wegen dem. Das könntest du dann wie so ein bisschen verschwinden lassen. Und ich finde auch, die Textbausteine dürften die auf keinen Fall in diesen Urteil stehen. Mhm. Das könnte man mit ganz einfachen Worten klar auf den Punkt kommen. Ein Urteil auch in jedem Fall braucht nicht 1200 Seiten. Und das Problem ist in so riesen Fällen, du hast die Anklageschrift, die einfach als erstes einen Anker setzt. Und jetzt müsste ja das Gericht, müsste unabhängig von allem die Akte studieren, am besten die Anklageschrift gar nicht kennen, weil die eben so einen starken Anker setzt. Weil sonst besteht die Gefahr, dass du die Akte durchschaust und nur immer die Bestätigung von der Anklageschrift suchst. Also eigentlich müsstest du wie die Akte auch antifaktisch denken, durchgehen, sondern mal sagen, was spricht für den Stocker, was spricht für den Stocker? Und irgendwie in so riesen Fällen ist das gar nicht mehr bewältigbar.
Ja, das sehe ich auch so. Also das schiere Volumen ist ein Thema, wo man jetzt auch nach dem... Die Urteilsbegründung vom Januar 2023 ist ein neuer Meilenstein in dem ganzen Prozess. Und dort sieht man natürlich, oder, dass Größe, also das Volumen, das hinter der Causa Vincent steckt, respektive verpackt wurde in die Anklage, das wird irgendwann zum No-Go. Irgendwann wird es ein No-Go. Es sind die 1200 Seiten Urteilsbegründung, eben mit der heißen Luft drin, wo so Textbausteine darstellen und so weiter. Dann referenziert das Urteil nochmal 4500 Aktenseiten als sogenannte Fakten, als Referenz, als Fußnote. Zusammen sind das irgendwie fast 6000 Seiten. Wenn ich jetzt heute würde fragen, wer um Gottes Willen hat die 6000 Seiten oder mindestens die 1200 Seiten gelesen, dann, und ich bin sehr aufmerksam und sehr nah dabei, dass nicht alle unsere Anwälte haben die 1200 Seiten gelesen. Also irgendwann
aber das ist gar nicht nötig.
Ja, aber ich glaube schon, dann herauszufinden, welche Seite dass man liest, die Referenz zu machen, wie in einem Daumenkino, welche Verfahrensakten führen eigentlich zu dieser Begründung oder unterstützen die Begründung gemäss Meinung von einem Gericht. Das ist eine Auseinandersetzung, die Zeit braucht. In der schieren Größe von dem Verfahren, wo ich sage, das System hat die Zeit nicht. Das finde ich nicht gut. Also die Größe vom Verfahren sollte einen Alarm leuchten, aufblitzen lassen, wo man sagt, Achtung, das nimmt Dimensionen an, wo man nicht mehr sauber kann recht sprechen, oder? Weil wir im Prinzip alle zusammen die Ressourcen nicht haben, ob jetzt die Zeitressourcen oder die technischen Ressourcen so etwas verarbeiten.
Quintessenz aus dem wäre, in so riesen Fällen können wir nicht mehr recht sprechen.
Ja, es hat, also wie ist es möglich, dass es in dieser Urteilsbegründung über 100 Referenzen hat, wo es nicht gibt oder wo falsch geschrieben sind oder wo ins Leere greifen? Über 100? Also ich nehme an, die haben 9 Monate gebraucht, um das Urteil zu begründen. Ich nehme an, da ist Qualitätssicherung ist eine von der wichtigen Arbeiten. Das sind Qualitätsmängel, objektiv. Das hat nichts mit der Meinung vom Stocker zu tun. Das sind Qualitätsmängel, die doch darauf hinweisen, dass, ja, mein Gott, wenn schon Kaffeetassen in Sprung hat, was man den Kaffee serviert, was hat dann die Dienstleistung hinten dran noch für Probleme? Das sind Alarmsignale, die unabhängig davon, wie man betroffen ist als Partei in einem Strafverfahren, die darauf hindeutet, dass das System ächzt. Und da will ich nicht recht haben, aber das sind ganz nüchterne Hinweise.
Natürlich ächzt das System. Und das Problem ist eben, wenn die Richter, oder im Idealfall haben ja 3 gleich starke Richter, fällen das Urteil. Und es ist wichtig, dass die gleich stark sind und dass jeder seine Meinung einbringt, dass die eine gute kollektive Beratung haben, weil das ist ganz eine grosse Kontrolle. Aber in so einem Fall ist ja das auch nicht mehr möglich. Also es ist ein Ressourcenproblem.
Ich glaube, andeutungsweise haben wir da schon darüber geredet in einem früheren Podcast, dass wir haben das um das Thema Warentum diskutiert. Dass ja letztendlich das Ressourcenproblem so gelöst wird, dass ein Spruchkörper, ein Richtergremium kann sagen, ja, uns überzeugt das. Also nicht sagt, das ist quasi lückenlos die damalige Wahrheit, also auf Ebene Sachverhalt und auf Ebene juristische Ionik, respektive die rote Linie, die man juristisch soll überschreiten soll als Strafrechte. Es geht ja nicht darum, dass es das Richtergremium sagt, das ist für uns lückenlos so bewiesen, das haben sie mir erklärt. Also nicht die wissenschaftliche Vorstellung von Wahrheit, sondern das Richtergremium kann sagen, das überzeugt uns.
Oder? Das ist eine Plausibilitätsprüfung.
Und die Plausibilitätsprüfung, wenn die natürlich der Ausweg ist aus dem Ressourcendilemma, dass man sagt, ja, das passt schon, dann wären wir an einer blöden Ecke. Oder? Dass man sagt, das System ächzt. Das heisst, es sind zu wenige Ressourcen vorhanden, um solche fette, feisse Fälle können zu bearbeiten, mit der Konsequenz, dass es um so viel Zeit und so viele Informationen geht. Und was ist der Ausweg? Richter können sagen, ja, so, jetzt gehen wir raus mit dem Urteil, uns überzeugt das. Also, ne? Und wo ist die Qualitätskontrolle? Qualitätskontrolle, die sagt, das ist rechtlich eine falsche Prämisse. Tut mir leid, das sind 100 Beweismittel, die es gar nicht gibt. Wo ist denn Qualitätskontrolle dahinter, um das System wieder einzufangen?
Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Viel Spass beim Entdecken von weiteren Podcasts.